Also warum du das Bild vom deutschen Schäferhund ausgewählt hast dazu, das musst du mir später mal im vertrauten Gespräch erklären. Passt ja nicht so ganz zu dem Vers, den du gerade vorgelesen hast. Das Thema lautet Gehorsam. Da kann man ja alle möglichen Dinge hineindeuten. Deswegen denke ich mal, hat Helmut auch gedacht, Gehorsam, wer ist Gehorsam? Deutscher Schäferhund ist Gehorsam. Hört auf die Stimme seines Herrn, durfte nichts über den Vers sagen, wusste es im Übrigen auch nicht, was ich sagen werde. Ja, ich habe meine Kippa-Sammlung mitgebracht, um mal das Thema von der Seite zu beleuchten. Was ist eine Kippa? Eine Kippa ist eine Kopfbedeckung, die jüdische Männer tragen. Das ist meine Büro-Kippa. Manche von euch wissen das, dass ich eine Zeit lang der Leiter des Israel-Geschäfts der Münchner Rückversicherung war und auch gleichzeitig ein Büro in Tel Aviv gehabt habe. Das heißt, ich war Generaldirektor unserer Servicegesellschaft in Israel und bin immer zwischen den zwei Büros hin und her gependelt. Und in meinem Büro in Tel Aviv hatte ich eine Kippa. Für den Fall, dass einer unserer Kunden, einer unserer Geschäftsfreunde oder ein Verwandter stirbt und ich auf die Beerdigung muss, dafür habe ich diese Kippa gebraucht. Ich hatte einen orthodoxen Mitarbeiter, mit dem bin ich ab und zu in die Synagoge gegangen. Auch dazu habe ich die Kopfbedeckung gebraucht. Jüdische Männer tragen sie nämlich, wenn sie auf den Friedhof gehen, wenn sie in die Synagoge gehen und auch wenn sie vor der Klagemauer stehen. Und ganz fromme Leute, die tragen sie sicherheitshalber immer. Wichtig bei dieser Kippa, also meiner Bürokippa, das ist auch gleichzeitig meine Lieblingskippa, die ich hier in der Sammlung drin habe, ist, dass sie gehäkelt ist. Ja, ist aus dezenter Farbe, aber vielleicht sehen das so die Frauen vor allem, das ist ein gehäkeltes Ding. Eine gehäkelte Kippa sagt jemandem, der Bescheid weiß, der Träger ist ein nationalreligiöser Jude. Das ist also einer, der fromm ist und der hinter dem Staat Israel steht. Und das ist bei den frommen Juden keine Selbstverständlichkeit. Es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, die lehnen den Staat Israel ab. Sie zahlen keine Steuern, sie gehen nicht zum Militärdienst, sie nehmen allerdings alle Wohlfahrtsleistungen des Staates in Anspruch. Warum? Sie sagen, den Staat Israel zu errichten, das ist die Sache des Messias. Erst wenn er kommt, dann ist es soweit und so lange lehnen sie den Staat Israel ab. Die tragen keine gehäkelte Kippa. Das heißt also, ich kann an der Art einer Kippa auch erkennen, was das für ein Jude ist, in welche Ecke ich den einsortieren kann. Und das, wie gesagt, ist meine Bürokippa. So, dann habe ich hier eine, die ist von der Klagemauer. Manchmal gibt es welche aus schwarzer Pappe. Und eine Zeit lang gab es die so aus Kunstseide, die man sich dann aufsetzen konnte. Ja, und da habe ich mir eine als Andenken mitgenommen. Das hier ist eine, das war meine allererste. Die habe ich 1976 in Israel gekauft. Und das würde ich heute nicht mehr tun. Das ist eine Kippa aus Samt. Die sieht für einen kundigen Juden ziemlich kitschig aus. Das ist so eine typische Touristenkippa. Und was man auch oft damit sieht, sind so kleine, dicke amerikanische Jungs, die sowas haben. Und darum nennt man diese Kippa auch Yelet Tov Jerusalem. Und das heißt, guter Junge Jerusalem. Es gibt nämlich viele, wo das wirklich so gestickt auf Hebräisch draufsteht. Und guter Junge Jerusalem, das heißt für die Israelis ziemlich doof. So. Ich setze sie trotzdem mal auf, aber bitte. Ja, so. Das ist meine kleinste Kippa. Die habe ich gekauft in der Kehila Yehudit Prag, in der Altneuschule in Prag. Das ist die älteste Synagoge, die es in Europa gibt, die immer noch in Betrieb ist. Und bei dieser Kippa sieht man schon, von Kopfbedeckung zu reden, ist ja ein bisschen übertrieben, oder? Die ist ja kaum größer als eine Briefmarke. Insofern denkt man sich auch, was soll denn das eigentlich? Ja, das ist so wie mit den katholischen Schwaben. Die glauben, dass man am Freitag kein Fleisch essen darf und dann packen sie es in die Maultaschen rein und nennen das Ganze Herrgottsbscheißerle. Ja, weil sie denken, Gott sieht das Fleisch nicht so. Und das hier ist also Kopfbedeckung genug, ich weiß nicht. Das ist eine sehr besondere hier, die habe ich in Worms gekauft. Da steht drauf Hakadash Kahal Vermese, die heilige Gemeinde Worms. Und da steht hier auf dieser Seite drauf, 1105 bis 2005 Rashi. Das war das Rashi-Jahr. Rabbi Shlomo ben Yitzchak war ein sehr berühmter Gelehrter des frühen Mittelalters und er hat eine Zeit lang in Worms gelebt und dort auch gelehrt. Die Vorderen können es vielleicht lesen, was hier steht, Sheraton Tel Aviv, das war meine zweite Wohnung sozusagen, ich habe immer im Sheraton gehaust. Und das war so die Kippa für Leute, die da waren und mal am Schabbat, an der Schabbatzeremonie teilgenommen haben und so und keine eigene Kippa hatten. Dafür hat man halt die vom Hotel gekriegt. Das ist eine Werbekippa von einer israelischen Versicherungsgesellschaft, also sowas gibt's auch. Das ist eine Festtagskippa, die trägt der Bräutigam bei der Hochzeit. Oder Juden tragen sie an sehr hohen Feiertagen, sonst trägt man die so nicht. Das ist eine gefährliche Kippa, schwarzer Samt. In Israel sagt man unter den säkularen Juden, hüte dich vor schwarzem Samt. Schwarzer Samt, das trägt man nur, wenn man ganz, ganz arg fromm ist. Also die ganz frommen Juden, die Ultraorthodoxen, die tragen eine schwarze Samtkippa. Darum habe ich ja gesagt, es ist ganz wichtig zu gucken, hat jemand eine gehäkelte Kippa oder eine aus schwarzem Samt, dann weißt du gleich Bescheid. Und vielleicht habt ihr das schon gesehen, die Juden tragen oft einen breitkrempigen schwarzen Hut und drunter, hinten guckt es so raus, auch noch die Kippa. Das ist so, der Hut ist Versicherung und die Kippa ist Rückversicherung. Also wenn irgendwann der Wind kommt und den Hut wegnimmt, hat man immer noch diese auf. Das ist das Modell falscher 50er. Das ist die Kippa, die setzt man dem amerikanischen Präsidenten auf, wenn er einen Besuch in Israel macht. Oder dem deutschen Außenminister oder Netanyahu, der zieht auch sowas auf, wenn er zu einer offiziellen Veranstaltung muss. Die sieht wirklich wie Zeltdach aus, oder? Schaut schon komisch aus. So, und diese Kippa, auf die bin ich besonders stolz, weil die schwierig zu kriegen ist. Das ist eine Kippa, bei der ich sogar weiß, wie der Rabbiner heißt, dem diese Juden nachfolgen. Das ist eine Gruppe, die nennt man die Bratzlawer, weil ihr Rabbi in Bratzlaw in der heutigen Ukraine geboren ist. Und sein Name steht auch hier drauf. Allerdings etwas merkwürdig geschrieben. Das heißt Na, das heißt Nach, das heißt Nachem, das heißt Nachman, also Nachman hieß der Mann. Und da steht Umman. Umman ist der Ort in der Ukraine, in der heutigen Ukraine, wo er gestorben ist. Aber warum schreibt man seinen Namen so komisch? Na, nach, nach, Nachman? Na, weil er ein Stotterer war. Daran sieht man, dass chassidische Juden viel Humor haben. Das sind Leute, die tragen diese Kippa, und ich hoffe, dass jetzt keiner ein Foto macht und es dann ins Netz stellt. Das sind Leute, die tragen diese Kippa, und dann fahren sie mit so einem... Wir haben mir das gedacht, ja. Und dann fahren sie also mit dem Ford Transit durch die Städte durch und haben riesen Lautsprecher oben drauf. Und da bullert dann die Musik, natürlich jüdische religiöse Gesänge und so. Dann halten die einfach irgendwo an und schnell, bevor die Polizei kommt, weil man da nicht halten darf, steigen sie aus und dann fangen sie an zu tanzen zu der Musik und nehmen die Leute, die da stehen, an der Hand, Helmut, an der Hand, und tanzen mit ihnen und manchmal stehen sie oben auf dem Dach des Autos und tanzen da. So, und dann, wenn also die Polizeisirene zu hören ist, dann steigen sie schnell ein und fahren wieder weiter zum nächsten Ort. Die Bratzlawer. Eine seltene, aber kleine, lustige Schar. So, Schluss mit der Modenschau. Jetzt seid ihr dran. Das ist die Bibel, Einheitsübersetzung, katholische Einheitsübersetzung. Egal in welcher. Ich möchte jetzt von euch wissen, wo steht denn das in der Bibel drin, dass ein Mann eine Kopfbedeckung tragen muss, wenn er zum Beten in die Synagoge geht, zum Friedhof oder vor die Klagemauer oder überhaupt? Wo steht das, dass ein Mann als Zeichen der Unterwerfung unter Gott eine Kopfbedeckung haben muss? Muss nicht eine Kippa sein, kann auch ein Basecap sein oder ein Hut, aber wo steht das? Die Alma schüttelt den Kopf. Genauso habe ich mir das gedacht. Alle schweigen. Und wisst ihr warum? Ihr habt alle recht. Es steht nirgendwo. Es steht nirgendwo. Das hat man sich einfach irgendwann mal ausgedacht. Weiß jemand zufällig, wie viele Gebote und Verbote im Alten Testament drinstehen, nach rabbinischer Zählung? Die christlichen Theologen, die zählen das nicht, weil die sagen, Christus ist gekommen, um das ganze Gesetz zu erfüllen, also warum soll man die einzelnen Gesetze zählen? Die jüdischen Rabbiner zählen sehr wohl. Weiß jemand die Zahl zufällig? 600, wie viel? 87? Dann muss es nicht so übertreiben. Aber 600 ist schon mal richtig. Es sind 613. 613 Gebote und Verbote zählen die Rabbiner im Alten Testament. Wo steht da was von der Kopfbedeckung? Nirgends. Also macht man ein 614. Gebot. Und ich könnte euch noch Dutzende von weiteren Geboten nennen, die man sich im Laufe der Zeit einfach ausgedacht hat und glaubt, das ist Gottes Wille. Ich darf das nicht tun oder ich muss das tun. Und es steht nirgendwo in der Bibel geschrieben. Erst so im 16., 17. Jahrhundert kam das auf, dass die jüdischen Männer angefangen haben, eine Kippa zu tragen. Davor war das überhaupt kein Thema. Es ist also eine Tradition geworden und aus der Tradition wurde ein religiöses Gesetz. Darüber machen sich natürlich auch jüdische Theologiestudenten ihre Gedanken, ja, weil sie finden nirgendwo in der Tora, also in den 5 Büchern Mose, irgendwas zur Kopfbedeckung. Und 2 Studenten diskutieren also und der eine sagt zum anderen, sag mal, warum ist es eigentlich so mit der Kippa? Es steht doch nirgendwo in der Tora. Da sagt der andere, ja komm, also so wörtlich steht es nicht da. Aber die Tora ist voller Hinweise darauf. Da sagt er, ja wo zum Beispiel? Da sagt er, da steht zum Beispiel, Jakob kam von Beersheba und ging nach Haran. Wo steht da was von der Kippa? Also du glaubst doch nicht im Ernst, dass so ein frommer Mann wie Jakob diesen weiten Weg ohne Kippa gegangen ist. Falscher Gehorsam. Der wird etwas zum Gesetz, wo Gott sagt, das müsst ihr mir nicht in die Schuhe schieben. Ich habe damit nichts zu tun. Das habt ihr euch einfach nur ausgedacht. Sowas kann ja uns Christen überhaupt nicht passieren. Oder? Schaut es denn damit aus? Wo steht in der Bibel, dass wir 10% von irgendwelchen Einnahmen als Spende geben müssen? Den Zehnten. Wo steht das? Emanuel? 3 Vers 10, genau. Ein wahrer Bibelforscher. Du hast recht mit dem, was du sagst und doch nicht. Zu Malachi 3, Vers 10 gibt es nämlich einiges zu sagen. Komme ich später noch drauf. Ja, ja, schon klar. Ja. Ich komme noch drauf auf Malachi 3, Vers 10. So glatt geht es nämlich nicht mit dem Zehnten. Also wo taucht der Zehnte, 10% von irgendwas, wo taucht es zum ersten Mal auf? Es taucht auf bei Abraham. Der Abraham trifft den König von Salem. Das setzt man gleich mit dem heutigen Jerusalem so örtlich gesehen. Melchizedek, Malchizedek, wie er auf Hebräisch heißt, mein König ist Gerechtigkeit, bedeutet das. Und der Abraham gibt ihm von allem, was er hat, den 10. Teil, 10%. Aber nicht jedes Jahr und nicht ständig, sondern ein einziges Mal. Da taucht dieser 10. zum ersten Mal auf, 1. Mose 14, 20. Bei den Christen ist es so, die Christen, die sagen, wir Christen müssen den 10. geben. Die sind ja auch nicht einer Meinung darüber, was das eigentlich bedeutet. Da gibt es wilde Diskussionen. Da gibt es zum Beispiel die, die sagen, also wenn ich meinen Gehaltszettel nehme, da muss ich das nehmen, was ganz oben steht, also mein Bruttoeinkommen. Davon muss ich den 10. geben, denn ich will ja den Segen Gottes auch brutto haben. Interessantes Argument. Dann gibt es die anderen, die sagen, nee, also wenn, dann aus dem Steuerbrutto, das, was ich auch versteuern muss. Und da gibt es wieder andere, die sagen, nein, nein, die Steuern, die sind ja weg, die habe ich ja nicht, die kriege ich ja nicht. Also kann ich davon auch nichts abgeben, also aus dem Netto, nach Abzug der Steuern. Und dann gibt es immer feiner ziselierte Überlegungen, dass manche sich sagen, ja gut, aber die Miete, die habe ich ja auch nicht und die Versicherung fürs Auto und die Kfz-Steuer und so, das ziehe ich erstmal alles ab und was ich am Schluss frei verfügbar habe, davon gebe ich 10%. Und die stellt jetzt alle nebeneinander hin, diese Gruppierungen, und sie argumentieren immer nach ihren Regeln. Aber es sind immer 10%. Wir werden uns mal im Alten Testament angucken, was zu diesen 10% zu sagen ist. Und dann komme ich auf Malachi 3, Vers 10. Zunächst einmal muss ich sagen, es gab Ausnahmesituationen, in denen die Israeliten keinen Zehnten zahlen mussten. Das eine war ein Schabbatjahr. Jedes siebte Jahr war ein Schabbatjahr. Im Schabbatjahr durfte man nichts anpflanzen und nichts ernten. Also das heißt, die Bauern hatten keine Einnahmen, die hatten kein Einkommen, mussten sie also auch nichts verzehnten. Und jedes 50. Jahr war ein sogenanntes Erlassjahr oder Jubeljahr, in dem sie auch nichts ernten durften und nichts anpflanzen. Also haben sie auch da keinen Zehnten geben müssen. Und jetzt kommen wir also zur Zehntenzahlung nach dem Alten Testament. 4. Mose, Kapitel 18. Das Land wurde aufgeteilt auf die 12 Stämme. Jeder Stamm hat seinen Besitz bekommen vom Land Kanaan. Als die Israeliten nach Kanaan gezogen sind, da hat man praktisch, ja, so wie bei uns die Bundesländer, einfach Bezirke abgesteckt und jeder Stamm hat seinen eigenen Bezirk bekommen. Und dort durften sie Viehzucht betreiben, da durften sie Ackerbau treiben. Und es gab einen Stamm, der hat nichts abgekriegt. Das war der Stamm Levi. Warum? Und da steht in 4. Mose 18, Abvers 20, der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Land keinen erblichen Besitz haben. Und Aaron war der hohe Priester, er war also der Chef der Leviten. Du sollst in ihrem Land keinen erblichen Besitz haben, dir gehört unter ihnen kein Besitzanteil. Ich bin dein Besitz und ich bin dein Erbteil mitten unter den Israeliten. Den Leviten gebe ich als Erbteil den ganzen Zehnten, den die Israeliten entrichten als Entgelt für den Dienst, den die Leviten verrichten, den Dienst am Offenbarungszelt. Das war damals noch die Stiftshütte in der Wüste und später der Tempel in Jerusalem. Das heißt zu Deutsch, die anderen 11 Stämme, die mussten die Leviten versorgen. Sie mussten ihnen 10% von ihrem Ertrag geben, damit die Leviten was zu essen hatten. Denn die Leviten, die hatten ja keine Zeit, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Die mussten sich für den Dienst, um den Dienst am Tempel kümmern, beziehungsweise am Offenbarungszelt. Und das ist der Zehnte, den man den Levitenzehnten nennt. Und das ist der Zehnte, der am meisten auch bekannt ist. Der Zehnte, den die Leviten bekommen. Aber die Geschichte geht noch weiter. In 5. Mose, im Kapitel 14, ab Vers 22, lesen wir etwas von einem anderen Zehnten, von einem weiteren Zehnten. Und dieser Zehnte ist unter Christen so unbekannt, dass man unbedingt darüber reden muss, weil er über die Größe Gottes noch viel mehr aussagt als der erste Zehnte. Dass Gott dafür sorgt, dass die Leviten nicht verhungern. Steht da irgendwas? Mach das mal weg. Dass Gott dafür sorgt, dass die Leviten nicht verhungern, weil sie Dienst am Tempel tun und vorher am Offenbarungszelt, das ist ja ehrenwert. Aber jetzt kommt ein ganz anderer Zehnter ins Gespräch. 5. Mose 14, ab 22. Du sollst jedes Jahr den Zehnten von der gesamten Ernte geben, die dein Acker erbringt aus dem, was du angebaut hast. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du an der Stätte, die er auswählt, indem er dort seinen Namen wohnen lässt, und das war eben später Jerusalem mit dem Tempel, deinen Zehnten an Korn, Wein und Öl und die Erstlinge deiner Rinder, Schafe und Ziegen verzehren. Du sollst verzehren, damit du lernst, deinen Gott, den Herrn zu fürchten, solange du lebst. Wenn aber der Weg dorthin, also die Wallfahrtsfeste, wo man nach Jerusalem gezogen ist, wenn aber der Weg dorthin deine Kräfte übersteigt, weil die Stätte, die der Herr auswählt, indem er dort seinen Namen anbringt, so weit entfernt liegt und der Herr, dein Gott, dich so gesegnet hat, dass du den Zehnten nicht dorthin tragen kannst, dann sollst du alles für Silber verkaufen, das Silber als deinen Besitz zusammenbinden, zu der Stätte ziehen, die der Herr, dein Gott, auswählt, dort für das Silber alles kaufen, worauf du Appetit hast. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein und Bier, alles, wonach es deinen Gaumen verlangt. Und dann sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, Mahl halten und fröhlich sein, du und deine Familie. Also es gab den Levitenzehnten und es gab den Festtagszehnten. Und das Problem mit dem Festtagszehnten war, den Ertrag eines ganzen Jahres den hast du praktisch zusammenbündeln müssen. Und wenn du das nicht tragen konntest, weil der Herr dich so gesegnet hat, mit Schafen und Ziegen und Rindern und mit Getreide und Wein und Öl und Bier, dann hast du das dort, wo du wohnst, verkauft, hast das Geld genommen, bist nach Jerusalem gezogen und dort bist du zum Dallmayr gegangen und hast dir Kaviar und Champagner und alles gekauft, worauf du Appetit hast. Da hätte ich gern Feinkosthändler in Jerusalem sein wollen. Was glaubt ihr, was das für eine Anstrengung ist, den Zehnten eines ganzen Jahres an ein paar Festtagen, gut, das Laubhüttenfest hat eine Woche gedauert, aber an diesen paar Festtagen zu verzehren, du und deine Familie? Aber hallo? Und warum? Weil Gott will, dass es dir gut geht, weil Gott will, dass du ihn fürchten lernst und dass du ihn lieben lernst. Ein zweiter Zehnter. Mit der religiösen Pflicht, dass du den selber verzehren musst. Nicht den Leviten geben. Was ist das für eine fantastische Idee? Wisst ihr, so musste kein Jude nach Jerusalem ziehen und dort betteln gehen und sagen, ich bin zu arm, um mir was zum Essen zu leisten. Ich bin hierher gekommen, den weiten Weg, aber ich habe nichts zu essen und zu trinken. Gott wollte das nicht. Gott wollte, dass es dir richtig gut geht, dass du in Jerusalem feierst und dass du es richtig krachen lässt. Das war Gottes Wille. Jetzt haben wir 10% und 10% sind wir bei 20. Geschichte geht weiter. Einige Verse später, Kapitel 14, 5. Mose ab 28, da heißt es, in jedem dritten Jahr sollst du den ganzen Zehnten deiner Jahresernte, also noch ein Zehnter, alle drei Jahre aber nur, in deinen Stadtbereichen abliefern und einlagern und die Leviten, die ja nicht wie du Landanteil und Erbbesitz haben, also die Leviten haben davon auch was abgekriegt, aber dann geht's weiter. Die Fremden, die Ausländer, die Asylbewerber, die Waisen und die Witwen, die in deiner Stadt wohnen, können kommen, essen und satt werden, damit der Herr, dein Gott, dich stets segnet bei der Arbeit, die deine Hände tun. Levitenzehnter jedes Jahr, außer Schabbatjahr und Jubeljahr, haben wir schon verstanden, Festtagszehnter jedes Jahr, der Armenzehnte jedes dritte Jahr. Dann sind wir nach meiner Rechnung bei 23 1/3%. 23 1/3%. So, und dann haben die Israeliten einen dummen Fehler gemacht. Sie sind irgendwann auf die Idee gekommen, einen irdischen König haben zu wollen. Ja, ihr Argument war das, alle Völker um uns herum, die haben einen König, wir haben keinen. Und Gott war etwas enttäuscht und sagt, ihr habt doch mich. Ich bin der König der ganzen Welt. Aber es war nicht gut für sie. Sie wollten einen König, den sie anfassen, den sie anschauen können, mit dem sie reden können. Und dann haben sie den bekommen. Und dann kam dieser König auf eine Idee. Ihr ahnt schon, was passiert. 1. Samuel, Kapitel 8, 15 bis 17. Von euren Äckern und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und eure Esel wird er holen und für sich arbeiten lassen. Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben, ihr selber werdet seine Sklaven sein. Jetzt sind wir bei 33 1/3%. Und das erinnert schon irgendwie an unsere deutschen Steuersätze. Dass das für die Israeliten eine schwere Last war und dass die darunter geknurrt und gelitten haben, das kann man sich ja vorstellen. Wie ging das denn weiter? Wir haben das von Immanuel schon gehört, im Neuen Bund, im Neuen Testament. Da hat der Zehnte diese Rolle nicht mehr gespielt. Da gab es erstens mal keine Leviten. Zweitens gab es diese Festtage nicht mehr, wo man nach Jerusalem ziehen musste. Und die Armen, ja, die kann man schon irgendwie versorgen, aber dafür muss man nicht extra ein Zehntengesetz einrichten. Und nun ist es so, dass im Neuen Testament der Zehnte nur einmal erwähnt wird, allerdings in zwei Evangelien, in dem Jesus darüber spricht. Und er hat keine gute Meinung vom Zehnten. Er sagt in Matthäus 23, 23 und Lukas 11, Vers 42, dass die Pharisäer den Zehnten geben von Minze, Dill und Kümmel. Wahrscheinlich hat Jesus genau diese Kräuter genommen, diese Gewürze, um zu zeigen, die nehmen da die Feingoldwaage. Versteht ihr? Das wird alles ganz genau abgerechnet, der Zehnte von Minze, Dill und Kümmel. Aber das Wichtigste geben sie nicht, nämlich Recht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glauben, Liebe. Das vernachlässigen sie. Ihnen geht es um die 10% vom Kümmel und alles andere, was zwischen Menschen wichtig ist. Das galt ihnen nichts. Matthäus 23, 23 und Lukas 11, 42. Warum ist es so, dass Jesus so ein bisschen abfällig über den Zehnten spricht und wir sonst im Neuen Testament vom Zehnten überhaupt nie mehr was hören? Das ist deshalb so, weil im Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 10 steht: Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein. Es geht nicht mehr um 613 Geh- und Verbote. Es geht um etwas, das Gott in unser Herz legen möchte. Was meint er denn damit? Also im Englischen sagt man ja zum Auswendiglernen, learning by heart. Das meint er nicht. Er meint nicht, dass wir diese 613 Paragraphen runterbeten können. Die sind ihm nämlich wurscht, weil Jesus das Gesetz für uns komplett erfüllt hat. Da ist nichts übrig geblieben. Und Paulus sagt, das Gesetz hat von uns nichts mehr zu fordern. Wir sind dem Gesetz gegenüber tot durch das Gesetz. Weil Jesus das Gesetz für uns erfüllt hat, sind wir dem Gesetz gegenüber gestorben. Und dazu muss man auch wissen, Gott wollte auch im Alten Testament von seinem Volk geliebt werden. Aber wisst ihr, wenn du als Jude aufstehst morgens und du hast das als ersten Gedanken im Kopf, 613 Geh- und Verbote, da hast du eine Checkliste, die du abarbeiten musst. Weißt du, ich habe großen Respekt vor Piloten von großen Flugzeugen, die mit ihrem Co-Piloten sitzen. Und dann, obwohl sie schon tausende von Flügen hinter sich haben, jedes Mal diese Checkliste durcharbeiten, damit man ja nichts verkehrt macht, weil es um Menschenleben geht. Aber da stehen keine 613 Punkte drauf. 613 Geh- und Verbote. Das wurde einfach im Laufe der Zeit dazu, dass die Menschen das abgehakt haben. Da ist nicht mehr der Gedanke gewesen, wie kann ich Gott ehren? Wie kann ich ihm eine Freude machen? Wie kann ich Gott zeigen, dass ich ihn liebe? Es ging nur noch darum, erstens, zweitens, drittens, diese unerbittliche Liste, wie ein Metronom, 613 Mal. Und jetzt kommen wir zu 2. Korinther 9, Vers 7, dem Text, den Helmut schon vorgelesen hat. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es gibt für Christen kein Gebot, kein Gesetz, das besagt, dass wir 10% aus irgendwas geben müssen. Ich fürchte sogar, manche geben den Zehnten, um sich frei zu kaufen für die 90%, die sie nicht geben. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Für manche ist es so, 10% gebe ich und der Rest, der geht Gott nichts an. Aber wie schaut es denn mit uns Christen aus? Ich habe gerade gesagt, Jesus hat das Gesetz erfüllt an unserer Stelle. Er hat den Tod am Kreuz sterben müssen an unserer Stelle. Wir haben das verdient. Wir sind mit Christus gestorben, begraben, auferstanden. Und Paulus sagt, wir werden mit ihm auf dem Thron sitzen und regieren. Und wenn jemand das tut, was in Johannes 1, Vers 12 steht, im Johannesevangelium 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er, sagen manche Übersetzungen, das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Andere sagen, denen gab er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und beides stimmt, weil das griechische Wort Exousia, Recht und Macht, bedeutet. Wer das tut, wer also begreift, ich übergebe mein Leben dem Herrn, er soll am Steuerruder meines Lebensschiffes stehen. der übergibt ihm sich selbst zu 100%. Gott will nicht 10% von dir, er will 100%. Und damit meine ich jetzt nicht Geld allein, ich meine damit deine Zeit, ich meine deine Begabungen, alles, was du gut kannst, alles, womit du Gott ehren kannst, alles, womit du den Bau des Reiches Gottes auf Erden vorantreiben kannst. Das will Gott ohne Abstriche. Nicht nur 10%. Gott sorgt für seine Kinder. Der Umgang mit dem Geld ist auch heilssymptomatisch, wie man so sagt. Ihr kennt diese Gespräche, die Jesus geführt hat, wo es ums Thema Geld ging. Der reiche Jüngling. Jesus sagt ihm, ja, das Gesetz so und so. Und dann sagt der junge Kerl zu ihm, das tue ich alles. Wie hochmütig das ist. 613 Geh- und Verbote. Und er stellt sich vor Jesus hin und sagt, das tue ich alles, bin mir keiner Schuld bewusst. Aber Jesus hat gewusst, wo sein Schwachpunkt ist. Und er hat eine Forderung gestellt, die so hier gar nicht drinsteht. Er hat gesagt, verschenk alles, was du hast, an die Armen. Dann reden wir weiter. Und da wusste der junge Mann, dass er verloren hat, weil er das nicht konnte. Ja? Er konnte sich von Hab und Gut nicht verabschieden. Oder Zachäus, der da oben auf dem Baum war. Jesus wusste genau, was das Problem eines Zöllners ist. Die Habgier. Nicht nur das zu nehmen von seinen eigenen Landsleuten. Überlegt mal, diese Zöllner waren Juden. Und sie haben im Auftrag der römischen Besatzungsmacht Steuern eingetrieben. Aber eben nicht nur das, was der Cäsar in Rom verlangt hat, sondern dreimal, viermal und noch mehr als das, was man geben musste, um sich selber zu bereichern. Denkt an die Finanzkrise 2008. Wie ist die entstanden? Gier. Es war pure Gier. Da kauft jemand bei einer Bank ein Bankprodukt in dem Glauben, innerhalb eines Jahres verdreifacht sich mein Vermögen, 300%. Wie kann man so blöd sein, das zu glauben? Oder anders gesagt, wie kann man glauben, dass man bei der Bank 300% Zinsen kriegen kann, ohne dass das ein anderer finanzieren muss, ohne dass ein anderer drunter leidet? Ohne dass ein anderer vielleicht arm wird deshalb. Und es ist immer noch so. Jede Bankenkrise, jede Finanzkrise führt nicht dazu, dass die Menschen umkehren, dass sie anfangen neu zu denken. Wisst ihr, ich denke mir manchmal, Siemens, irgendein großer Konzern, entlässt 5000 Leute. Großes Geschrei in der Presse, die Gewerkschaften, alle Leute haben Mitleid mit den Familien. Und dann steigen die Aktien. Und jetzt gib den Leuten, die vorher jammern und klagen, ein paar von diesen Aktien in die Hand. Dann fangen sie an zu jubilieren. Mein Portfolio steigt. Ich werde reich. Und dass da menschliche Schicksale dahinter stehen, die das verursacht haben, das spielt keine Rolle mehr. Martin Luther hat gerne geredet von drei Bekehrungen. Er hat gesagt, der Mensch braucht eine Bekehrung seines Kopfes. Der Mensch braucht eine Bekehrung seines Herzens. Und das ist bei Menschen halt unterschiedlich. Gott spricht den einen mehr an über seinen Verstand, den anderen mehr über das Gefühl. Aber die dritte Bekehrung, die braucht es bei allen. Die Bekehrung des Geldbeutels. Die Bekehrung des Geldbeutels. Und da hakt es bei manchem Christen. Wie kamen denn die Christen dazu, mit diesen 10% plötzlich zu argumentieren? Also der Erste, der angefangen hat, davon zu reden, war Cyprian. Er war Bischof von Karthago, hat von 200 bis 258 gelebt. Karthago ist heute ein Stadtteil von Tunis in Tunesien. Und sein Argument war, dass der christliche Klerus genauso wie die Leviten beim Tempeldienst von den Gläubigen versorgt werden müssten. Und da wollte er den Zehnten einführen. Da gab es manche Widerstände, wie man sich vorstellen kann. Und es hat noch 500 Jahre gedauert, bis tatsächlich dann in der Kirche ein festes Abgabesystem eingeführt wurde mit dem Zehnten. So kam der Zehnte in die christliche Welt. Und dann ab dem 8. Jahrhundert war es sogar staatliches Gesetz, die Kirche zu unterstützen mit dem Zehnten. Ich frage mich wirklich, ist das so ein unausrottbares Missverständnis? Oder kriegen wir Christen das nicht hin, einfach mal anders zu denken? Und was wäre denn die andere Denke? Die andere Denke wäre doch, nicht, wie viel muss ich geben? Wie viel sagt mir irgendein Prozentsatz, was ich überweisen muss an die Gemeinde oder an andere christliche Dienste, sondern wie viel darf ich behalten? Wenn ich ganz und gar Gott gehöre, dann gehört ihm doch auch mein Bankkonto. Dann gehört ihm alles, was auf das Bankkonto geht. Nicht nur 10%. Wie viel darf ich behalten? Wie viel brauche ich wirklich? Und da muss ich euch sagen, das sind die Amis, den Deutschen große Vorbilder. Diese ganzen superreichen Milliardäre in den USA, die geben zum Teil 90% und mehr von ihrem Vermögen an karitative und wohltätige und christliche Organisationen. Bill und Melinda Gates tun das, Warren Buffett tut das. Wisst ihr, der geht in seinen Diner, bestellt sich ein Steak und eine Pepsi-Cola und liest seine Zeitung und gut ist. Sagt, was soll ich denn? Mehr als ein Steak kann ich nicht essen. Oder ich habe gelesen, oder einen Fernsehbericht haben wir gesehen von München, da gibt es Leute, die haben ein Mehrfamilienhaus mitten in Schwabing, schönes Eckhaus, habe ich ein Bild gesehen, und der garantiert seinen Mietern, dass die Miete, solange er lebt, nicht erhöht wird. Dass sie keine Angst haben müssen vor Mieterhöhungen, dass sie irgendwann mal raus müssen. Und er denkt dann drüber nach, was passiert, wenn ich sterbe. Kommen dann die Immobilienhaie und machen das alles zunichte und dann verkauft er das Haus an eine Stiftung mit der Auflage, dass die Miete gleich bleibt. Die Stiftung zahlt ihm für das Haus 2 Millionen Euro. Vorher hat ihm angeboten eine Gruppe von Investoren 20 Millionen Euro für dieses Haus. Was die damit gemacht hätten, kann man sich ja vorstellen. Sowas gibt's. Gott will nicht 10% von dir, er will 100%. Er will, dass du ihm ganz und gar dienst mit allem, was du hast. Und dazu gehört nicht nur der Geldbeutel, wie gesagt, dazu gehören alle Begabungen, die du hast, alle Talente, auch deine Zeit. Es kommt ja manchmal vor, dass Leute neu in eine Gemeinde kommen und dann, wenn so das erste Vertrauensverhältnis da ist, mal diese Frage vorsichtig stellen, wie viel gibt man denn bei euch? Die richtige Antwort wäre alles. Alles. Und was du brauchst, kannst du es für dich behalten. Ihr habt bestimmt schon mal diesen blöden Witz gehört. Katholischer Pfarrer, evangelischer Pfarrer, jüdischer Rabbiner unterhalten sich genau über diese Frage. Wie machen wir denn das mit den Spendeneinnahmen in unseren Gemeinden? Und der katholische Pfarrer sagt, ja, ich mache mit Kreide einen Kreis. Und dann werfe ich die Kollekte nach oben und was im Kreis landet, das gehört der Kirche, was außen liegt, das gehört mir. Und der Evangelische sagt, das mit dem Kreis mache ich genauso, aber dann geht es umgekehrt. Was reinfällt, ist meins, was draußen liegt, gehört dem Herrn. Und der Rabbi sagt nichts. Und dann sagen sie, wie macht ihr das bei den Juden? Dann sagt er, das ist ganz einfach. Ich nehme die Kollekte und werfe sie nach oben und sage, Gott, was du haben willst, behalt, den Rest lass wieder runterfallen. Die Frage, wie viel du geben möchtest, nicht musst du dir selber beantworten. Das ist keine einfache Frage. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen, nicht aus Zwang. Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Darum geht es. Ich wünsche euch, dass ihr darüber nachdenkt und am Nachdenken bleibt. Amen.